Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Drachen gegen Stars and Stripes heißt heute unser Thema. Wir diskutieren über China und die USA als Rivalen. Die Corona-Krise wirft gerade ein grelles Licht auf diese Rivalität. Ja, da geht es auch um Handelsüberschüsse, da geht es auch um geistiges Eigentum und jetzt um die Autonomie von Hongkong. Aber dahinter steht doch auch immer die Frage, wer ist die Weltmacht von morgen? Welches System setzt sich durch? In unserer Runde heute sind Mareike Ohlberg, sie ist China-Expertin beim German Marshall Fund. Mit ihr diskutiert der Amerika-Experte Dr. Peter Rudolph von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir beginnen in Hongkong, wo diese beiden Mächte gerade aufeinandertreffen mit ihren machtpolitischen Vorstellungen, mit dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten Steffen Wurzel. Herr Wurzel, der Volkskongress hat gerade an seinem letzten Tag die Pläne für ein Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Das Gesetz selbst gibt es noch nicht, aber es soll sich richten gegen, wie es heißt, subversive, separatistische, terroristische Aktivitäten. Gegen wen also?
Na, im Grunde gegen Andersdenkende. Ich glaube, wenn man einen Strich drunter zieht, bleibt das stehen gegen Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise unzufrieden zeigen und das auch äußern mit der kommunistischen Staatsführung in Peking. Das ist zwar noch nicht klar, wie das genau aussehen wird, aber im Grunde sind sich in Hongkong alle einig, aus allen politischen Lagern, dass es schwieriger wird, das zu äußern, was von Peking aus kommt in Sachen Einflussnahme gegenüber Hongkong.
Sie sagen alle einig, wobei Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam beispielsweise sagt, diese Ängste sind ja völlig unnötig, da geht es doch wirklich nur um Terroristen und Kriminelle sozusagen. Mareike Ohlberg, Sie lächeln schon leise. Wie viel Mut braucht es im Moment, dagegen weiter zu demonstrieren in Hongkong?
Noch geht es, weil die Gesetze noch nicht in Kraft sind, aber selbst die Stimmen, die jetzt noch am energischsten sich da für mehr Rechte einsetzen, haben natürlich große Sorge, wie es ihnen ergehen wird, sobald das Gesetz erstmal in Kraft ist.
Was erwarten Sie denn da?
Das Argument zum Beispiel, dass es gegen Terrorismus ist, ist aus meiner Sicht insofern unsinnig, als dass es in Hongkong durchaus auch schon Gesetze gibt, dass man jetzt nicht einfach eine Bombe legen kann, die dann hochgeht. Auch das ist bereits jetzt kriminell. Es gibt durchaus andere Instrumente, mit denen man dagegen vorgehen kann. Das heißt, ich stimme mit Steffen Wurzel komplett überein. Es geht wirklich darum, die Zivilgesellschaft daran zu hindern, sich weiterhin zu organisieren und weiterhin weitere Maßnahmen auch effektiv blocken zu können, wie zum Beispiel das Auslieferungsgesetz, das zurückgezogen werden musste letztes Jahr nach massiven Protesten. Das möchte man nicht mehr haben. Man möchte Sachen durchbringen können, ohne dass die Zivilgesellschaft sich formieren kann.
Peter Rudolph, die USA sagen, oder jedenfalls der Außenminister Pompeo sagt, wenn dieses Gesetz durchkommt, dann ist auch Hongkong nur eine weitere Großstadt Chinas, dann ist Hongkong nicht mehr autonom. Welche Konsequenzen hätte das?
Das wird sicherlich auf den Entzug der wirtschaftlichen Privilegien hinauslaufen, die Hongkong hat. Es wird vermutlich auch zu Sanktionsdrohungen kommen, gerade auch im Kongress. Man darf nicht vergessen, es gibt in den USA eine breite China-kritische Stimmung und gerade die Situation in Hongkong, das Sicherheitsgesetz, das wird die Verschlechterung der amerikanisch-chinesischen Beziehung noch mal deutlich beschleunigen, denke ich.
Hongkong hat im Moment einen Sonderstatus in Handelsfragen beispielsweise. Die US-Strafzölle gelten nicht für Einfuhren aus Hongkong. Das Handelsvolumen zwischen USA und Hongkong soll 67 Milliarden Dollar, US-Dollar im Jahr betragen. Es ist ein wichtiger Handelsplatz, ein wichtiger Finanzplatz. Die Frage ist, Mareike Ohlberg, China ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage bei diesem Volkskongress. Jetzt ist zum ersten Mal keine Prognose zum Wirtschaftswachstum genannt worden. Das ist ungewöhnlich. Damit begibt sich ja China eigentlich in das Problem, dass es Hongkong vielleicht als Wirtschaftsplatz nicht mehr nutzen kann. Also warum jetzt?
Im Prinzip nimmt man sich da gegenseitig zur Geisel. Man kann im Prinzip sagen, wir können Hongkong jetzt komplett abbrennen, indem wir diesen Sonderstatus zurückziehen. Dadurch leiden letztlich alle. Die USA würden dadurch Schaden nehmen. Die Kommunistische Partei China würde dadurch enormen Schaden nehmen. Ich habe leider eine sehr pessimistische Interpretation, warum dieses Gesetz genau jetzt zumindest erstmal angekündigt wurde. Und das ist, dass man tatsächlich im Nachhinein in der Corona-Krise sich in China stärker aufs Innere fokussiert. Das heißt, gewisse Dinge wie Hongkong als wichtigen Finanzstandort ist man im Zweifelsfall bereit aufzugeben, weil man denkt, dass es möglicherweise sowieso nicht mehr so lange hält, so wie sich die Dinge gerade entwickeln. Und das ist natürlich für alle Hongkonger sind das extrem schlechte Nachrichten.
Herr Wurzel, ist es auch Ihr Eindruck, dass China sagt, wir bleiben dann lieber bei uns, weil das andere geht eh alles jetzt den Bach runter?
Also das ist ja eine grundsätzliche Politik oder eine grundsätzliche Strategie der chinesischen Führung, erstmal ins Innere zu schauen und das ganze Gerede von mehr Multilateralismus wagen und wir wollen internationale Gremien stärken. Das wird immer nur halbherzig umgesetzt oder in der Realität findet das nicht so wirklich statt, ist so mein Eindruck. Ich würde Frau Ohlberg insofern widersprechen, als dass ich schon der Meinung bin oder der Überzeugung bin, dass die chinesische Führung alles dran setzen wird, diesen wirtschaftlichen Sonderstatus, solange es geht, aufrechtzuerhalten. Aber ja, natürlich wird man im Zweifelsfall das abgeben müssen sozusagen und sich damit abfinden, wenn die USA nämlich, wie jetzt vor ein paar Tagen angedeutet von Mike Pompeo, dem US-Außenminister, tatsächlich Hongkong diesen Sonderstatus entziehen wird, werden da auch andere Teile der Welt, muss man ja schon sagen, andere Staaten auf dieser Welt nachziehen müssen, weil dann einfach Realitäten geschaffen werden. Damit müssten sich dann sowohl China als auch eben andere Staaten abfinden.
Herr Rudolph, die USA zeigen sich ja wirklich sehr alarmiert, haben eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates verlangt. Sie bereiten ein Gesetz vor, das chinesische Firmen Transparenz vorschreibt, sonst kommen sie nicht mehr an die New Yorker Börse und Ähnliches. Haben die USA mit so etwas gerechnet, mit so einer Entwicklung? Denn es geht jetzt alles sehr schnell.
Ich denke durchaus, dass sie damit gerechnet haben. Man darf auch nicht vergessen, der amerikanisch-chinesische Konflikt hat natürlich viele Dimensionen. Der war schon vor der Corona-Pandemie sehr stark ausgeprägt. Jetzt gibt es natürlich noch verstärkt Anreize, China zu kritisieren. Und die Innenpolitik spielt natürlich in den USA auch eine Rolle. Präsident Trump hat China wohl als Thema identifiziert, mit dem er im Wahlkampf vielleicht punkten kann. Dass Biden schwach in Fragen Chinas ist, umgekehrt versuchen die Demokraten natürlich auch das Versagen von Trump in manchen Aspekten der China-Politik herauszufiltern. Also es hat auch innenpolitische Gründe, aber es passt in sozusagen die Gesamtlage der amerikanischen China-Politik. Jüngst wurde ja auch ein Papier des Weißen Hauses veröffentlicht, wo nochmal ganz klar gemacht wird, die gesamte Regierung, die gesamte Administration verfolgt jetzt einen konfrontativen Ansatz. Man hat die Illusion, so würden es die China-Falken in den USA sagen, aufgegeben, dass China kooperativ sein wird, dass China sich im Inneren verändern wird, dass die gesamte Politik des Engagement, wie das in den USA heißt, letztlich erfolglos war. Das ist die Wahrnehmung, die sich in den USA durchgesetzt hat. Also China wird das große Thema auch im Wahlkampf sein.
Deutet sich da so eine Art US-rote Sockenkampagne an? Wer Peking stoppen will, heißt es in den USA, muss Joe Biden es stoppen. Ein bisschen so in diese Richtung, der wird sonst so China freundlich sein. Innenpolitische Gründe, sagen Sie, die dieser Konflikt, diese Rivalität natürlich auch in den USA hat. Frau Ohlberg, innenpolitische Gründe, ganz sicher auch in China.
Natürlich, auch in China gibt es innenpolitische Gründe, das zu pushen. Auch hier ist wieder die Konzentration aufs Innere. Letztlich viel von dem Push, den wir auch gesehen haben, international von der Partei, jetzt auch wie die Pandemie dargestellt wird, aber darüber hinausgehen, zielt vor allen Dingen natürlich darauf ab, die Leute im Inland, im chinesischen Inland zu überzeugen, dass die Partei die beste Partei ist, die China haben kann, dass das System, das China hat, das beste System ist, das man haben kann und dass das System, das man in China hat, auch das System ist, das geeignet ist fürs 21. Jahrhundert, während so die Demokratien, die scheitern jetzt gerade völlig und das zeigt einfach so die Botschaft der Partei, Demokratien sind das System des 20. Jahrhunderts. Das war vielleicht mal gut, aber inzwischen ist es nicht mehr zukunftsfähig und das ist eine Botschaft, die wir vorher auch schon gesehen haben und jetzt noch viel, viel stärker sehen. Die möchte man im Ausland auch verbreiten.
Ich wollte gerade sagen, ist das eine Botschaft nur nach innen oder auch eine Botschaft durchaus fürs
die
Ausland?
Die Botschaft geht vorrangig nach innen, weil das die wichtigste Zielgruppe ist, die Gruppe, die einem am gefährlichsten werden kann, potenziell. Aber es soll auch ans Ausland gehen, denn letztlich, je mehr Leute im Ausland, je mehr Politiker im Ausland diese Botschaft wiederholen, desto glaubwürdiger wird sie natürlich auch zu Hause in China selbst. Also dass nicht nur die Partei das sagt, wir sind das beste System für China, sondern dass auch Politiker im Ausland, andere Gruppen im Ausland diese Botschaft anerkennen und wiederholen und dadurch das Ganze einfach noch eine viel größere Legitimität erhält.
Steffen Wurzel, China-Korrespondent. Ein Wort noch zu Hongkong und der Frage nach den Finanzzentren. Was ich zumindest gelesen habe, ist, dass China längst alternative Finanzzentren auch im Land aufbaut. Shenzhen zum Beispiel sehr stärkt, Shanghai stärkt. Was ist Ihre Einschätzung aus dem Land selbst? Sind das alternative Wege, um sich unabhängig zu machen vom internationalen Finanzsystem?
Ja, das halte ich für Quatsch eigentlich. Seit einigen Jahren wird dieses Narrativ betrieben. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren etwa in Shanghai und schon vor 4,5 Jahren wurde gesagt, klasse, wir geben bald hier den Wechselkurs frei in China, was nach wie vor nicht der Fall ist. Wir bauen Shanghai als 100%ige Alternative zu Hongkong auf, was nach wie vor nicht der Fall ist. Das funktioniert einfach nicht. Das, was wir in Hongkong haben, die freie Währung, das sehr freie Wirtschaftssystem, das sehr einfach gestrickte, die Freiheitsrechte, die es dort gibt für Unternehmen, ja übrigens eben nicht nur für Menschen generell, sondern auch für Unternehmen, die zahlreichen Zoll- und Handelsvorteile, die es in Hongkong eben gibt, das funktioniert nicht in China. China ist kein Rechtsstaat, Hongkong, dort herrscht eben noch Rechtsstaatlichkeit und deswegen kann man da nicht einfach Copy-Paste machen, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Auch zahlreiche Sonderwirtschaftszonen, die es in Festlandchina gibt, können Hongkong in dieser Hinsicht nicht das Wasser reichen.
Also eine wirtschaftliche Katastrophe letztendlich in der Situation jetzt, in der China ist, mit ja auch immens hohen Kosten, um die Folgen dieser Corona-Pandemie zu bezahlen. Mareike Ohlberg, eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn Hongkong jetzt scheitern würde als Finanzplatz für China?
Für die chinesische Regierung wären die Einbußen auf jeden Fall am größten. Also ich sehe es ganz genauso. Man hat, das ist schon lange, wird von der Partei gesagt, Shenzhen, Shanghai, das wird irgendwann Hongkong ersetzen und das ist gar kein Problem, das schaffen wir. Man hat die Rechtssicherheit nicht. Die wird gebraucht, das Vertrauen, das Unternehmen haben kein Vertrauen ins chinesische Rechtssystem und das völlig zu Recht. Man braucht dafür diese noch unabhängigen Institutionen, die natürlich jetzt auch durch das nationale Sicherheitsgesetz zumindest in bestimmten Teilen wieder aufs Spiel gesetzt werden.
Also und die Rechtssicherheit, dieses Gefühl von Verlässlichkeit, hat doch jetzt auch stark gelitten in Hongkong. Peter Rudolph, wie würden Sie das sehen? Was werden amerikanische Firmen beispielsweise tun in Zukunft?
Den Prozess sieht man ja schon seit einiger Zeit aufgrund der Handelskonflikte, des Drucks der amerikanischen Regierung. Natürlich jetzt aufgrund der Pandemie schauen sich amerikanische Firmen nach anderen Ländern um, wo sie ihre Produktion hinverlagern können, wollen nicht mehr von China abhängig sein. Das wird gefördert natürlich von der US-Administration. Und da beginnt ein Prozess sicherlich auf beiden Seiten, auf chinesischer und auf amerikanischer Seite, die wirtschaftlichen Beziehungen zu entflechten. Das ist kostspielig für beide, aber ich fürchte, wir sind in einem Stadium des Konfliktes, wo beide Seiten bereit sind, diese Kosten für die Entflechtung, wirtschaftliche Entflechtung, es geht nicht um eine völlige Abkopplung, das ist ja gar nicht möglich, aber zu tragen. Dahinter steht natürlich, wie gesagt, aus amerikanischer Sicht der Wunsch, in der Technologieführerschaft weiter vorne zu bleiben, China als technologische Vormacht zu verhindern. Und amerikanische Firmen werden nicht den chinesischen Markt aufgeben und werden nicht diese Produktionsketten aufgeben können. Aber es wird sicherlich sehr stark darauf hinauslaufen, dass bestimmte Industrien, bestimmte Firmen in China weniger präsent sind oder sich ganz zurückziehen.
Die Corona-Krise. Mareike Ohlberg hat eben gerade gesagt, die Botschaft der chinesischen Führung in dieser Krise ist eigentlich, wir sind das bessere System. Wir kriegen diese Krise besser in den Griff als die westlichen Demokratien beispielsweise. Deswegen wird diese Botschaft auch inzwischen sehr aggressiv verbreitet, im Land, außerhalb des Landes auch. Steffen Wurzel, Sie sind im Land, in China. Wie sehr verfängt denn in China diese Botschaft?
Wenn man sich hier umhört in China, ist es schon so, dass die Menschen jetzt nicht Tag und Nacht über Hongkong nachdenken. Sie denken auch nicht Tag und Nacht darüber nach, wie es jetzt mit den Beziehungen zu den USA weitergeht. Wenn man aber die Leute darauf anspricht, das machen wir hier mit unserem Team regelmäßig, das mache ich auch aus privatem Interesse regelmäßig, ist es schon so, dass es sehr viele kritische Menschen gibt, natürlich, die so ein bisschen mit den Augen rollen und sagen, naja, was hast du erwartet? Das ist hier halt das Gerede der Kommunistischen Partei. Aber ich würde schon sagen, eine große Masse steht wie ein Block hinter dieser Kommunistischen Partei und auch hinter dem Narrativ. Interessant vorhin, was Frau Ohlberg gesagt hat, dieses nach außen tragen ins Ausland und dann dieses Rückkoppeln, das ist etwas, was total wichtig ist. Also sich die Bestätigung des eigenen Narrativs aus dem Ausland holen. Ich erinnere mich hier an Situationen, wo mir Menschen kurze Videoclips vorgespielt haben vom serbischen Ministerpräsidenten, der sich lobend über China geäußert hat, von griechischen Politikern, die sich lobend geäußert haben gegenüber China. Und da wird dann gesagt, schaut her, klasse, wir haben es geschafft, sogar im alten kleinteiligen Europa nimmt man jetzt wahr, wie großartig wir sind. Das, habe ich das Gefühl, funktioniert bei einer großen Masse der Chinesinnen und Chinesen sehr, sehr gut.
Frau Ohlberg, das heißt also im Innern verfängt es, dann geht es nach außen und wird verstärkt nochmal sozusagen von außen, aus Europa.
Das ist das Ziel hier. Also es fragen mich ganz häufig Leute in Europa, teilweise Politiker, Policymaker, warum ist der chinesischen Seite so wichtig, dass man bestimmte Formulierungen in Texte aufnimmt, dass man bestimmte Statements öffentlich macht? Warum müssen wir ständig sagen, Taiwan ist ein Teil von China oder wir erkennen das an? Und das ist genau die Funktion, diese rituelle Anerkennung auch im Ausland von den Ansprüchen der Partei, um genau auch im Inland wieder zeigen zu können, das sind nicht nur wir, die das sagen, alle, die in irgendeiner Weise vernünftig sind, sind unserer Meinung. Und deshalb solltet ihr das natürlich auch sein.
Peter Rudolph, wie würden Sie die Frage beantworten, wer ist heute der wichtigste, der mächtigste Mann der Welt? Ist das Donald Trump oder ist das Xi Jinping?
Das ist schwer zu sagen. Mächtig, was mächtig bedeutet, wenn man die Verfügung über Atomwaffen als Machtressource ansieht, dann ist es sicherlich Donald Trump, der hat durchaus Befugnisse, die dem fast eines, in Anführungszeichen, Diktators rankommen, zumindest was die Außenpolitik angeht. Nein, also es ist schwer einzuschätzen. Die Frage ist eher, wer bleibt künftig die wirtschaftlich und militärisch stärkste Macht? Da gibt es natürlich viele Prognosen. Ich denke, China wird oft überschätzt. Die Statistiken sind unzuverlässig. Es werden die jetzigen Trends, die jetzt gebrochen sind, aber wurden immer in die Zukunft hinein verlängert. Also es wird, glaube ich, übersehen, dass die USA, was die wirtschaftliche, die technologische und die militärische Kapazität angeht, nach wie vor unangefochten sind. Aber die Angst in den USA ist natürlich, was passiert in 10, in 20, in 30 Jahren, wenn sich China tatsächlich so weiterentwickelt oder die USA tatsächlich nicht in der Lage sind, technologisch zur Innovation zu betreiben, in einem Maße, wie das vielleicht jetzt notwendig ist.
Und Mareike Ulberg, China denkt er ja durchaus in langen Zeiträumen, zum Beispiel zur Frage, wer wird die führende Macht der Zukunft sein. Da geht es ja nicht um die nächsten 5 Jahre, sondern eben zum Beispiel industriepolitisch denkt man da bis 2045 beispielsweise oder in längeren Zeiträumen. Wer wird es am Ende sein?
Man plant tatsächlich längerfristig in China. Man hat diese 5, 10, 15 und dann auch noch längere Pläne, die man macht. Das ist nicht so, dass sich dann nicht dann nochmal was ändert. Das ist nur, man denkt in diesen längeren Zeiträumen. Das ist nicht, weil China jetzt so furchtbar alt ist, wie häufig Leute gerne sagen, sondern das ist einfach das System, was man übernommen hat aus der Sowjetunion, das mit Planwirtschaft irgendwie immer noch funktioniert. Das hat sich erhalten. Wer vorne ist, ich mache keine Zukunftsprognosen, damit liegt man eigentlich immer falsch, da ist man immer der Verlierer am Ende. Es ist jetzt gerade aus meiner Sicht auch durch die derzeitige Krise ist ganz viel wieder offen. Natürlich haben die USA ein Problem und haben sich selber irgendwie in den Fuß geschossen in vielerlei Hinsicht. Nichtsdestotrotz, ich werde häufig dann gefragt, kommt China jetzt als der große Gewinner aus dieser Krise hervor? Und ich sage nein, es gibt da eigentlich wenig Gewinner. Auch China hat jetzt mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Der Grund, weshalb man sich wieder so aufs Innere fokussiert, ist tatsächlich aus meiner Sicht, man ist in einem bestimmten Krisenmodus, weil man eine wichtige Legitimationsquelle, die man lange hatte, Wirtschaftswachstum, das bricht jetzt erstmal ein. Was macht man stattdessen? Da kann man sehr wenig dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wie das am Ende ausgeht. Ich denke, was tatsächlich der Fall ist, also die Zeiten, wo es irgendwie so eine völlig unangefochtene Macht gibt, die USA, davon bewegen wir uns, denke ich, weg.
Ich würde noch mal gerne auf einen Aspekt, weil vorhin auch Systemkonkurrenz und zumindest angedeutet wurde, wer ist das bessere System. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, wer die Pandemie besser bewältigt hat oder bewältigen wird. Aber was die Chinesen sozusagen als Bestätigung ihrer Systemüberlegenheit sehen, ist natürlich, das wurde gesagt, innenpolitisch ausgerichtet. Ich würde da ein bisschen davor warnen, zu sagen, dass es hier wirklich international eine Systemkonkurrenz gibt. Das chinesische System ist nicht exportfähig, es mag vielleicht für den einen oder anderen autoritären Staat von Interesse sein, aber es ist nicht sozusagen der Sowjetkommunismus wie nach 1945, der wirklich ideologische Ausstrahlungskraft hat. Das fehlt ja völlig. Also die Systemkonkurrenz, wir sollten uns, denke ich, gar nicht darauf einlassen, was die Chinesen sozusagen innenpolitisch instrumentalisieren. Demokratie versus Autoritarismus, wer es überlegen? Ich glaube, das ist nicht wirklich eine Konkurrenz und insofern hat das natürlich auch eine andere Qualität, die jetzige Konfrontation, als damals der Ost-West-Konflikt, wo es wirklich darum ging, aus Sicht der Kommunisten, aus Sowjetkommunismus, dass der nur überleben kann, wenn die ganze Welt kommunistisch wird und das tatsächlich sozusagen erwartet wurde, dass der ganze Prozess unwiderruflich nach vorne geht.
Also Herr Rudolph, Sie sagen, wenn wir über die Frage diskutieren, ob es da eine Systemkonkurrenz gibt, vielleicht jetzt oder in Zukunft, dann erzählen wir nur das chinesische Narrativ nach. Da gibt es überhaupt keine Kriterien dafür zu sagen, das wird die Zukunft sein.
Ja, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Man sollte nicht in die Falle gehen und sich darauf einlassen und die Selbstzweifel. Ich denke, eine Systemkonkurrenz zwischen dem was europäischen, deutschen System und dem chinesischen, wo ist da wirklich die Konkurrenz an? Und die, also ich denke, ja, sollte man vorsichtig sein, sich auf diese ideologische Dimension einzulassen. Wir haben Unterschiede, was Menschenrechte angeht, was demokratische Verfasstheit. Ja, wir haben andere Werte, aber dann Selbstzweifel zu haben, dass das chinesische System übertragbar ist auf andere Staaten, ich halte das für unwahrscheinlich.
Steffen Wurzel, AD-Korrespondent China. Diese Systemkonkurrenz, sehen Sie die oder sagen Sie, ist überhaupt keine Konkurrenz?
Also tatsächlich heißt es ja offiziell bei der EU inzwischen, dass China nicht nur ein Systemkonkurrent sei, sondern ein Systemrivale. Ich teile aber die Einschätzung von Herrn Rudolph, dass man sich da nicht verrückt machen darf, denn es gibt ja zwei Ebenen. Das eine sind vielleicht irgendwelche Despoten aus Zentralasien, aus afrikanischen Ländern, aus dem Mittleren und Nahen Osten, die hier hofiert werden, die hier mit, ich sage es jetzt mal flapsig, mit Geldkoffern abreisen, wenn sie kommen, und mit Versprechen. Und im Gegenzug müssen sie dann in der UNO zum Beispiel, sollten sie dann die Stimme abgeben oder den chinesischen den Vorschlägen grundsätzlich zustimmen. Das ist das eine, aber das heißt ja nicht, dass die Bevölkerung in diesen betreffenden Staaten eben 100% alles super findet, was in China abläuft. Und das stimmt insofern, dass man da jetzt nicht sich verrückt machen darf, wenn etwas dubiose oder grenzwertig agierende Machthaber beglücken an dem, was hier in China so läuft und warum das hier alles so fortschrittlich sei. Das stimmt.
Drache gegen Stars and Stripes. Die Rivalen China und USA, so heißt ja unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in China, mit Dr. Peter Rudolph, Amerika-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, und mit Mareike Ohlberg, sie ist China-Expertin beim German Marshall Fund. Und Frau Ohlberg, Sie haben gerade ein Buch mitgeschrieben, das trägt den Titel Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Sie würden die Frage nach Systemrivale oder nicht konkurrenzfähig anders beantworten, nehme ich an.
Ja und nein. Also natürlich stimme ich auch zu, dass es nichts bringt, jetzt in Panik zu verfallen und zu denken, jetzt kommt die Diktatur und wir werden alle jetzt in Diktaturen verwandelt und alle europäischen Länder werden genau das. Ich denke, dass wir aber trotzdem die Gesamtambition auf der Seite der Kommunistischen Partei China etwas unterschätzen und häufig ein bisschen zu sehr von unserer eigenen Bubble ausgehen. Also klar, ich finde lächerlich, was China teilweise versucht zu verbreiten, und viele meiner Freunde und meiner Kollegen finden das lächerlich, aber so ein bisschen die Frage, wenn man ins Eingemachte geht, die Leute es dann immer noch so lächerlich finden, zum Beispiel wenn es darum geht, um Überwachung, Überwachungsmodelle, ob nicht doch da eine breitflächige Überwachung nicht auch für Demokratien eine bessere Lösung wäre. Das heißt, man kommt auch eher im Kleinen. Man kommt nicht nur mit dem Großen so, ihr müsst jetzt hier eine Diktatur errichten, sondern man kommt mit seinen eigenen Technologien, die mit bestimmten Standards kommen, die bestimmte Überwachungsmodelle fördern in diversen Ländern, nicht nur in Entwicklungsländern, inzwischen auch tatsächlich in Europa. Das heißt, es ist kein Ja oder Nein, A oder B, sondern es ist ein gradueller Prozess. Und auch hierzulande gibt es doch viele Menschen, die inzwischen die Argumente, die aus China doch relativ geschickt gestreut werden, zum Beispiel Demokratie resultiert in Sachen wie Brexit und Trump. Da würden die Leute erstmal sagen, ja. Also viele Leute, die ich frage, sagen erstmal, ja, das ist ein Problem. Also ich will auch, wie gesagt, ich sage nicht in Panik verfallen und denken, jetzt kommt hier was ganz, ganz Schlimmes und das kommt über Nacht. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass inzwischen, man sollte nicht zu naiv damit umgehen. Man sollte zumindest wissen, dass es diese Ambition gibt und dass es teilweise dafür auch hierzulande, wie auch in anderen Ländern, ein gewisses Publikum und eine gewisse Zustimmung gibt.
Nicht nur hier, auch in anderen Ländern Europas beispielsweise. Es gibt Kontakte mit Viktor Orban aus Ungarn, nur so als Beispiel. Peter Rudolph, was ist Ihre Meinung?
Ja, also klar, es gibt sicherlich im Bevölkerungsgruppen, die für einzelne Elemente stärkere Überwachung, soziale Kontrolle vielleicht anfällig sein könnten. Aber wir sind in Europa, nehmen wir an, Deutschland, doch eine sehr gefestigte Demokratie. Wir haben zwar radikale Parteien, aber sind nicht im Krisenmodus. Im USA ist das vielleicht ein bisschen anders, aber da hat natürlich China überhaupt keine Attraktivität. Und dass bestimmte Länder in Europa China hofieren aus wirtschaftlichen Gründen und dann entsprechende Sprachmuster an den Tag legen und China da ein bisschen nette Sachen sagen, okay, aber das ist natürlich ein Kalkül dieser Staaten, um China auch natürlich auszunutzen. So viel läuft da, glaube ich, gar nicht in Osteuropa. Europa.
Aber lassen Sie uns doch mal über die Frage sprechen, wie groß die wirtschaftliche Abhängigkeit oder Verwobenheit, nennen wir es so, inzwischen ist zwischen den USA und China, aber natürlich auch zwischen Europa und China und wieso beispielsweise Europa sich dazu bereit erklärt, Texte, einen kritischen Bericht, wenn auch nur abzumildern, wie es heißt, nicht inhaltlich zu verändern, aber abzumildern, wenn die chinesischen Botschafter sich beschweren über manche Formulierungen. Steffen Wurzel, was ist Ihre These dazu? Wieso hat China Einfluss darauf, was die EU in ihren Bericht schreibt?
Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass man besser irgendwas unterbringt an Texten in chinesischen Staatsmedien und sich dann auf Kompromisse einlässt, als zu sagen, nö, machen wir nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin der Meinung, dass das nicht funktioniert, dass man, wenn man immer einen Schritt zurückgeht, irgendwann mit dem Rücken an der Wand steht. Diese Einschätzung teilen viele, aber so funktioniert Diplomatie eben auch, muss man fairerweise auch sagen, dass man sich auf Kompromisse einlässt. Ein Gedanke noch zu dem, was Herr Rudolf eben gesagt hat und auch Frau Ohlberg. Ich glaube, dieses auch wieder Narrativ zu sagen, ach, schaut her, Brexit und Trump und so, das ist halt typisch in Demokratien, die nicht so richtig funktionieren. Da schwingt ja so ein bisschen die These mit bei manchen Leuten, einfach nach China schauen, dort funktioniere ja alles. Und das ist ja der grundsätzliche Fehler. Das stimmt ja eben nicht, nur weil hier es keine kritischen Debatten gibt. Hier gibt es eben nun mal keine kritischen Medien. Es gibt hier keine Gewaltenteilung, es gibt keine Opposition, keine engagierte Zivilgesellschaft, all das. Das bedeutet ja nicht, dass hier alles wunderbar gerade ausläuft. Auch hier findet Geldverschwendung statt. Auch hier gibt es Korruption natürlich. Auch hier werden interne, heftige Diskussionen geführt über die Themen, weiß nicht, Neuverschuldung bis hin zu, sollen wir diese und jene U-Bahn-Linie oder diesen und jenen Hauptstadtflughafen doch noch bauen oder nicht. Es wird natürlich hier jegliche Ambivalenz vermieden in der Berichterstattung zum Beispiel. Deswegen haben sowohl die Chinesen als auch die Menschen im Ausland oft das Gefühl, klasse, da funktioniert alles ganz glatt.
Ja, deshalb ist es ja China auch so wichtig, als Gewinner beispielsweise jetzt in dieser Corona-Krise dazustehen.
Richtig, die Corona-Krise
genau,
ist auch so ein Beispiel.
Als das Land, was dieses Virus jetzt wirklich besiegt hat. Deswegen werden Länder, die da zum Beispiel wie Australien Berichte fordern über die Frage, woher dieses Virus nun kommt, ja massiv unter Druck gesetzt. Aber offensichtlich funktioniert das ja auch, dass Länder sich unter Druck setzen lassen. Warum funktioniert das, Frau Ohlberg?
Erstens zweierlei. Einerseits ist es tatsächliche wirtschaftliche Abhängigkeit, gerade von Exportländern, aber auch von bestimmten Industriezweigen. Teilweise ist es die gefühlte Abhängigkeit, also dass man auch nicht bereit ist, selbst wenn die Abhängigkeit, wenn man im Prinzip sich davon etwas stärker lösen könnte, ohne jetzt wahnsinnige Einbußen zu haben, sind viele dazu nicht bereit. Also die Abhängigkeit und die gefühlte Abhängigkeit. Und dadurch lässt man sich dann schnell unter Druck setzen. Also es ist nicht nur in Australien so, auch in Deutschland haben wir ein paar Beispiele erst vor kurzem gesehen. Dann stellt sich der chinesische Botschafter hin und sagt, wenn man jetzt Huawei in Deutschland vom 5G-Netzwerk ausschließen würde, wie wäre denn das, wenn die chinesische Regierung jetzt die deutsche Automobilindustrie aus Sicherheitsgründen ausschließen würde? Hahaha, selbstverständlich würden wir das nie tun, denn das wäre ja protektionistisch. Das ist natürlich bei einem Land, das ständig solche protektionistischen Schritte durchführt, ist klar, sowas macht man, sowas kann man machen und die Botschaft ist dementsprechend dann natürlich in Deutschland auch angekommen mit mehreren, die sich dann geäußert haben, haben gesagt, oh, das können wir uns gar nicht erlauben, denn unsere schöne Automobilindustrie. Teilweise ist es wirklich ein psychologisches Spiel. Ich glaube, man könnte sich um einiges mehr leisten, wenn man bereit wäre, zurückzupushen, aber bisher sind wenige einfach bereit, diesen Schritt zu gehen.
Ja, da würde ich noch eine Sache ergänzen wollen aus Shanghai. Man darf jetzt auch nicht nur nach Deutschland schauen. In Australien zum Beispiel hat dieses ganze Thema eine riesen innenpolitische Debatte ausgelöst. Australien ist sehr weit weg von Deutschland. Das wird aber oft vergessen, dass dort und übrigens auch in Neuseeland sehr, sehr heftig darüber diskutiert wird und dass die China Lobbyisten sozusagen schon mächtig am Einstecken sind oder auf dem Rückzug sind. Ein Land wie Taiwan ist fast vollständig wirtschaftlich abhängig von der Volksrepublik China, was die Industrie angeht, was den Handel angeht. Dort ist es nicht zu erkennen, im Gegenteil, dass die pro-chinesische Partei an Einfluss gewinnt, ganz einfach, weil die Meinung total gekippt ist. Das gilt erst recht auch für andere Länder in Asien, aber auch für so kleine Staaten wie die Malediven, auch für so ein Land wie Malaysia. Dort hat es Regierungswechsel zum Teil gegeben, weil eben die Einflussnahme von China unter anderem auf die Wirtschaft als zu stark wahrgenommen wurde.
Diese Wolf-Warriors oder Wolf-Warriors, wie sie sich selber nennen, diese neuen Diplomaten, die aggressiv vorgehen in verschiedenen Ländern dieser Welt gegen alles, was ihnen nicht gefällt, beispielsweise eben der Botschafter in Canberra, Australien, der mit dem Boykott von Fleischimporten gedroht hat, Gerste, die hochbesteuert werden soll. Herr Rudolph.
Ich würde mal gerne auf die wirtschaftliche Interdependenz eingehen und die Folgen, dass Großmächte wirtschaftliche Beziehungen nutzen, das ist ja nicht auf China beschränkt. Der scheidende amerikanische Botschafter, der gerade gegangene, sehr stark gegen Nord Stream, gegen die Pipeline aus Russland Front gemacht. Also da gibt es natürlich Einflussnahmen. Das ist jetzt normale Großmachtpolitik, wenn hier bestimmte Dinge nicht passen, dass man versucht, wirtschaftliche Beziehungen zu nutzen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass die wirtschaftlichen Beziehungen nicht asymmetrisch sind, dass die sozusagen einigermaßen ausgewogen sind und nicht von einer Seite instrumentiert werden können. Das ist, denke ich, für China momentan schwierig, was Europa angeht. Die Abhängigkeiten sind sicherlich eher wechselseitig, auch nach wie vor noch zwischen USA und China. Das mag sich ändern. Aber es gibt natürlich ein wirtschaftliches Interesse. China ist für Europa der zweitgrößte Exportmarkt nach den USA. Und wie man das dann tariert, wenn die USA Druck machen, Exportkontrollen via China und weniger Technologielieferungen, wie man sozusagen den amerikanischen Markt behalten will, aber gleichzeitig China nicht verlieren will. Also das wird eine schwierige Sache sein. Aber wirtschaftlicher Druck, das ist Teil des internationalen Geschäfts. Und dann ist immer die Frage, riskiert man was, um irgendwelche Äußerungen, sagen wir, zu Fragen der Menschenrechte in ein Kommuniqué oder ein Papier reinzubringen? Oder sagt man, wirtschaftliche Beziehungen sind wichtiger, werden wir nicht ausrichten, wir sind da diplomatischer. Also das sind dann Abwägungen in der Praxis, aber letztlich kommt es darauf an, diese wirtschaftlichen Beziehungen nicht asymmetrisch werden zu lassen.
Frau Ohlberg. Ich arbeite zu China, das heißt, ich schaue mir an, was die chinesische Regierung macht, nicht so sehr, was die US-Regierung macht. Natürlich sehe ich auch von dort aus Druck. Die Frage ist, ist es wirklich vergleichbar oder ist es ein typischer Fall von einem Phänomen, das ich häufig sehe, ach, es machen eh alle das Gleiche. Also ist es zum Beispiel so, dass wenn sich Mitarbeiter von deutschen Firmen kritisch zu Trump äußern, dass dann zum Beispiel die US-Regierung kommt und sagt, dieses Unternehmen wird jetzt zerstört? Natürlich. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich beantworte meine eigene Frage und deshalb finde ich es falsch, das immer alles gleichzusetzen und zu sagen, es ist alles nur Machtpolitik und China und USA handeln genau gleich. Ich sehe da wirklich, wirklich wichtige Unterschiede.
Das habe ich ja nicht behauptet. Ich sage nur, Großmächte, das gilt natürlich auch für eine wirtschaftliche Macht wie Deutschland, nutzen wirtschaftliche Beziehungen. Und das Problem für Europa wird sein, wenn sich der amerikanisch-chinesische Konflikt zuspitzt, wenn es zu einer Art wirtschaftlichen Entflechtung kommt, wie können die Beziehungen zu beiden Seiten einigermaßen aufrechterhalten werden? Wir haben wirtschaftliche Interessen in China, wir haben wirtschaftliche Interessen in den USA und das Ganze irgendwie zu gewichten und im Gleichgewicht zu halten, das ist sicherlich eine der großen drängenden Fragen. Ich will jetzt nicht die USA mit China gleichsetzen, sondern Großmächte, aber auch die EU nutzen wirtschaftliche Beziehungen. Das muss man ganz klar sehen. Da geht es jetzt nicht um politische Verfolgung oder dass jetzt auf Druck auf Manager gemacht wird, aber es geht jetzt um die Nutzung wirtschaftlicher Beziehungen zu politischen Zwecken. Und das ist ein allgemeines Phänomen, ohne jetzt eine Gleichsetzung zwischen USA und China das Wort zu reden.
Diese Nutzung wirtschaftlichen Einflusses, also auf politischen Einfluss, Sie sagen ganz normal. Wie groß ist denn dieser Einfluss, den China versucht zu nehmen? Bütikofer, das ist der Leiter der EU-Delegation für Handelsfragen in China. Der hat gesagt, ja, China würde gerne mit im Europarat am Tisch sitzen, möchte Entscheidungen mit beeinflussen, tut das zum Teil auch. Zum Beispiel über Griechenland, da ist eine halbstaatliche chinesische Reederei, die diesen Hafen Piräus gekauft hat. Die griechische Regierung, heißt es, entscheidet seitdem eher im Sinne Chinas. Also wie groß, würden Sie sagen, Frau Ohlberg, ist inzwischen dieser Einfluss Chinas über wirtschaftliche Verflechtungen?
Also es ist tatsächlich so, dass man immer wieder so schöne Aussagen hört, wie es wäre doch schön, wenn man ein gemeinsames Kommuniqué mit China machen würde, wenn die chinesische Seite erst dazukommt, wenn wir mit China am Tisch sitzen und nicht schon vorher, wenn wir uns untereinander abstimmen. Solche Aussagen hört man. Es ist tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass ohne China würde es die große EU-Einigkeit geben. Ich glaube, da weiß jeder, dass das Quatsch ist. Was Entscheidungen zu China angeht, ist es einfach noch viel schwieriger als bei anderen Sachen, weil tatsächlich über einzelne Länder da die chinesische Seite bereits vorher mit am Tisch sitzt. Ich will aber gar nicht so sehr in dem Fall schießen. Also wir haben in Deutschland so ein bisschen den den Ansatz zu sagen, okay, das Problem China in Europa, das ist 17 plus 1, also dieses Netzwerk an Ländern, an de facto 17 bilateralen Beziehungen zwischen europäischen, sowohl EU- als auch Nicht-EU-Ländern und der chinesischen Regierung, wo die chinesische Regierung natürlich immer der stärkere Partner ist. Ich sehe tatsächlich auf EU-Ebene die größeren Länder wie Deutschland und Frankreich als größeres Problem. Und genau aus dem Grund, der gerade schon angesprochen wurde, dass man der Meinung ist, man könne mit beiden Seiten gleichzeitig weiterfahren. Ich sage nicht, dass es völlig unmöglich ist, natürlich bestimmte Beziehungen mit China aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit den USA. Aber es wird immer schwieriger, das zu machen.
Man wird sich entscheiden müssen, meinen Sie?
Ich sage nicht, dass man sich klar entscheiden muss, hundertprozentig, und dann bricht man komplett alle Beziehungen ab zu der einen Seite. Aber es gibt ein paar Sachen, also ich glaube, dass der Kurs, den man gerade fährt, dass man eben bestimmte Sachen nicht sagt, dass man sich zu Hongkong, sagen wir mal, sehr spät und sehr vorsichtig äußert, weil man die chinesische Seite nicht verärgern will, davon muss man wegkommen.
Sich zu Hongkong, wie Sie gesagt haben, sehr vorsichtig zu äußern, ist tatsächlich so. Der deutsche Außenminister sagt, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong müssen auch in Zukunft respektiert werden. Ist Diplomatendeutsch, heißt aber auch übersetzt einfach nicht viel. Wie ist denn das eigentlich, Steffen Wurzel, in Hongkong aufgenommen worden, die deutsche Reaktion? Bürgerrechtler aus Hongkong haben ja schon auch ausdrücklich an Deutschland und die EU appelliert, sich da deutlich zu äußern.
Genau, sage ich gleich was dazu. Zunächst noch ein Nachtrag zu Frau Ohlberg. Ich glaube, wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken jetzt, dass wir hundertprozentig von China und von der Wirtschaft Chinas abhängig seien, und umgekehrt sei das nicht der Fall. Also das Decoupling, das sogenannte, die Entflechtung zwischen den Wirtschaftsräumen, findet, glaube ich, statt. Ob man das gut oder nicht findet, der Trend ist jetzt einfach irgendwie da. Das ist so. Aber nicht nur, dass wir ein Interesse haben sollten, weiter wirtschaftlich mit China zusammenzuarbeiten, auch China natürlich braucht sowohl die Vereinigten Staaten als auch Europa wirtschaftlich. Also ohne Zugang zu US-amerikanischer Halbleitertechnologie, Softwaretechnologie, zu deutscher Maschinenbautechnologie ist es ziemlich schnell zappenduster für Chinas Hightech, 5G, künstliche Intelligenz-Ambitionen. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Das wollte ich noch loswerden. Mhm. Stichwort Hongkong. Das ist tatsächlich so, dass es mit AktivistInnen, mit denen ich in Kontakt stehe, in Hongkong auffällig ist, dass immer wieder, wenn Frau Merkel zum Beispiel in Peking war und sich getroffen hat mit zum Beispiel den Frauen von Anwälten, die im Knast sitzen in Festlandchina, dann habe ich schon manchmal gehört, wow, Deutschland, was für eine heldenhafte Nation mit Frau Merkel, die sich so mutig äußert. Das wird dann wieder sehr schnell vergessen, wenn so etwas passiert wie jetzt, wenn sich nämlich die Bundesregierung zum Beispiel in Form von Frau Merkel überhaupt nicht äußert zu dem, was in Hongkong passiert ist, dann bekommt man sofort zu hören, was seid ihr für eine Pappnasennation, warum äußert sich denn die Merkel nicht? Also da gibt es sowohl als auch. Deutschland wird durchaus geschätzt für seine sogenannte Softpower, für die diplomatische Arbeit, die im Hintergrund auch passiert, aber bekommt dann eben auch regelmäßig aufs Dach, wenn sich die Bundesregierung wie jetzt bei Hongkong eben nicht klar äußert.
Und die USA in diesem Fall, Herr Rudolph, keine Pappnasennation.
Die USA sind ja in der Sache tough. Wie gesagt, das passt alles in die Linie der China-Politik, wie sie sich entwickelt hat. Die Frage ist nur, was ist das Ziel der amerikanischen China-Politik? Das wäre sicherlich eine Diskussion auch zwischen Europäern und den USA wert. Es ist Konfrontation, es ist Entflechtung, es ist Bewahrung des Status als die führende Supermacht. Es geht um Technologieverweigerung. Aber was ist das Ziel? Man wird mit China leben müssen, mit 1,9 Milliarden Menschen. Ein Staat, der im Sicherheitsrat vertreten ist, der für die Klimapolitik wichtig ist, also die ganzen kooperative Schiene muss offen bleiben. Insofern ist es sicherlich auch aus europäischer Sicht vernünftig, sich nicht ganz auf die amerikanische Linie einzulassen, sondern da, wo es sinnvoll ist, mit den USA gegen China zu kooperieren, aber gleichzeitig eigene Kanäle gegenüber China aufrechtzuerhalten, um da vielleicht auch unter Umständen irgendwann vermittelnd tätig zu werden.
Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Was ist das Ziel der amerikanischen China-Politik?
Mir fällt es schwer. Also ich würde sagen, es geht erst vor allen Dingen darum, den Status der USA als unangefochtene Supermacht, gerade auch im technologischen, militärischen Bereich zu bewahren. Das hat wirtschaftliche Vorteile, Privilegien, die Steigerrolle des Dollars. Das eröffnet Einflussmöglichkeiten, Geld fließt in die USA. Der Supermachtstatus der USA hat wirtschaftliche Vorteile. Wenn eine zweite Supermacht, die vielleicht ein eigenes Währungssystem, was genauso attraktiv wie der Dollar ist, aufziehen würde, es passiert ja nicht, dann schwinden natürlich gewisse Einflussmöglichkeiten. Es ist nicht das Ziel, das chinesische System zu verändern. Manche haben das Ziel. Es gibt da Leute, Falken, die der frühere Präsidentenberater Steve Bannon, die das Ziel haben, das Ende der kommunistischen Diktatur, kommunistischen Partei in China. Aber das ist jetzt kein offizielles Ziel und das wäre auch, glaube ich, sehr illusionär in dem Moment. Aber ja, es ist Bewahrung der Führungsposition in Ostasien, aber weltweit. Und die Frage ist, ob manche Ängste da eigentlich realistisch sind oder nicht. Die Vorstellung, dass eine Macht diese Welt beherrschen kann. Es geht in der Tat in den USA immer darum, Weltherrschaft oder Domination seitens China. Also ich glaube, die Welt ist nicht so, dass eine Macht da wirklich diesen Einfluss ausüben kann, wie das manchmal imaginiert wird.
Frau Ulberg.
Mein Problem mit der Herangehensweise ist, dass aus meiner Sicht in Europa zu wenig chinesische Texte gelesen werden. Also zu wenig Texte, Aussagen von der Kommunistischen Partei selber, was sie eigentlich will, was ihr Ziel ist. Und da steht natürlich nicht drin, Weltherrschaft unter einer chinesischen Vormacht. Das ist aus meiner Sicht auch nicht das Ziel. Das ist dann vielleicht in 200 Jahren vielleicht irgendwie, das ist so dann selbst für die Kopie nicht mehr konkret genug. Aber es ist durchaus, seit 30 Jahren steht drin, Multipolarität. Was letztlich ist so ein bisschen die Frage, wohin das führt. Also so einzelne Regionalsysteme mit einzigen regionalen Mächten, die dann im Prinzip vor Ort machen und lassen können, was sie wollen. Und der chinesische Spin dazu ist, das ist eine friedlichere, bessere Weltordnung als die, die wir jetzt haben. Es ist aber letztlich tatsächlich auch eine Weltordnung, in der multilaterale Organisationen überhaupt keine Macht mehr haben, sondern es sind dann quasi die Regionalhegemonen. Und aus meiner Sicht ist es keine Weltordnung, an der wir ein Interesse haben sollten, weshalb ich mich auch immer ein bisschen ärgere, wenn Leute auf europäischer Seite wiederholen, oh, China ist eine Kraft für den Multilateralismus. Das ist übrigens eine weitere Forderung von der chinesischen Regierung, das muss in europäische Texte immer rein. Das ist Unsinn. China ist letztlich für ein Modell der internationalen Anarchie.
Herr Rudolf.
Aber das Modell, die Vorstellung von China, die hat mich sehr an die Vorstellung von Roosevelt erinnert, nach 1945, genau das, die Mitglieder des Sicherheitsrates sozusagen als die Four Policemen, die in ihren Regionen für Ordnung und Stabilität sorgen wollen sozusagen. Das war, glaube ich, tatsächlich zu Beginn der Vereinten Nationen durchaus eine amerikanische Vorstellung, die durch den Ost-West-Konflikt natürlich nicht realisiert werden konnte. Aber das heißt ja nicht, dass Multilateralismus findet ja statt in Vereinten Nationen, überall da, wo koordiniert wird, wo Absprachen, etwa der Klimapolitik, also da agiert ja China, ja jeder andere Staat notgedrungen, auch multilateral und muss gewisse Zugeständnisse machen. Also die Frage ist, was versteht man unter Multilateralität? Multipolarität ist natürlich die Vorstellung, dass sich mehrere gleichgewichtige Mächte entwickeln. Das ist natürlich eine Chiffre dafür, dass der Einfluss der USA eingehegt werden soll. Aber was ist die Alternative? China muss natürlich auch kooperieren. Also zum Glück mag ja einiges in den Texten stehen, aber es gibt ja noch auch die Realität der Weltpolitik.
Also wenn ich kurz nochmal darauf antworten darf, was will China auch in internationalen Organisationen? China setzt sich auch in internationalen Organisationen ganz, ganz stark für die Unverbindlichkeit ein von Zielen. Also dass letztlich man Staaten an nichts binden kann. Also nicht an Klimaziele, nicht an irgendwelche anderen Ziele, weil das ist das eigene, was die eigene Nation entscheiden muss. Man kann das natürlich so argumentieren, man kann natürlich auch sagen, man kann Staaten sowieso nicht dazu zwingen. Nichtsdestotrotz wird dadurch aber ein System, ein schwaches System, was noch nie furchtbar stark ist, von sich gegenseitig verbindliche Ziele zu setzen, wird dadurch noch stärker aufgeweicht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass China da eben nicht der große multilaterale Partner ist, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Das Gegenteil wird verfolgt.
Aber USA natürlich auch nicht. Peter Rudolf, sind die USA nicht auch mitverantwortlich dafür, dass diese internationalen Organisationen an Kraft verlieren, an Verbindlichkeit?
Das ist ja eher das Tragische, dass die USA sich praktisch aus vielen Verträgen, Organisationen zurückgezogen haben oder weiterhin zurückziehen wollen unter Trump, dass sie den sozusagen ihren Einfluss aufgeben und China sozusagen den Weg bereiten. Das verstehen auch viele in den USA nicht, aber die jetzige Administration, die in gewissen Richtung vertritt, setzt darauf Souveränität, keine Bindewirkung von internationalen Institutionen, America first, wir entscheiden allein. Und da ist natürlich schwer, da internationale Kooperation herzustellen.
Und Steffen Wurzel, auf der anderen Seite ist China doch ganz effektiv in die Lücke gesprungen, die die USA beispielsweise jetzt in dieser Corona-Krise aufgelassen hat. Auf der WHO-Videokonferenz hat China 2 Milliarden Dollar versprochen zu spenden an die UN für die Bekämpfung des Coronavirus, hat gesagt, wenn wir als Erste diesen Impfstoff finden sollten, dann werden wir ihn als öffentliches Gut bereitstellen. Nicht wie es aus den USA zu hören war, dann wird es erstmal die amerikanische Bevölkerung zu nutzen haben. Italien hat Hilfe aus China bekommen. Also das ist doch auch öffentlichkeitswirksam gewesen.
Ja, aber ich glaube, da muss man aufpassen. Ich glaube nicht, dass Italien keine Hilfe aus den USA bekommen hat. Ich glaube, wenn man einen Strich drunter zieht, hat Italien zum Beispiel deutlich mehr Hilfe aus anderen EU-Staaten als aus China bekommen. Ne, das wird oft vergessen, aber ist, glaube ich, schon so. Und Stichwort WHO. Ja, China natürlich hat gesagt, wir stellen diesen Impfstoff, diesen möglichen in der Zukunft vorhandenen Impfstoff zur Verfügung. Das haben die EU-Staaten aber auch gesagt. Da redet wieder keiner drüber, sondern alle gucken drauf. Schau her, wie schön, schaut an, wie schön China diesen möglichen Impfstoff zur Verfügung stellt.
Also die haben einfach die besseren
Milliarden
Spin-Doktoren.
Euro, die umgerechnet. Die, ja, das kann schon so sein. Oder die effizienteren. Oder auch die größere Manpower natürlich auch. Ne? Die chinesischen Staatsmedien sind sensationell gut aufgestellt im Ausland. Und die 2 Milliarden, das auch noch kurz, da hat Xi Jinping überhaupt nicht genau gesagt, wofür er das ausgeben will. Also da muss man ein großes Fragezeichen dahinter machen. Das, was Frau Obeck vorhin sagte, ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau hinschauen. Und da ist natürlich auch ein Problem, dass wir in den Medien zum Beispiel völlig unterbesetzt sind in China. Ich als ARD-Hörfunk habe das Glück, noch einen zweiten Kollegen, Axel Dorloff, in Peking zu haben. 2 Fernsehkolleginnen und Kollegen sind auch noch da. Aber schauen Sie sich die Landschaft der Zeitungs- und Agenturjournalisten an. Wenn man das in China vergleicht mit dem, was in den USA los ist, wir sind bestens in Deutschland darüber informiert, was in den USA passiert. In China setze ich da ein sehr großes Fragezeichen dran und ich sehe jetzt auch nicht den Trend, dass hier noch mehr investiert wird in Bezug auf Berichterstattung aus China. Das ist ein großes Problem, das wird uns definitiv auf die Füße fallen.
Herr Rudolph, diese Körperstudie, jetzt viel zitiert, Verschiebung der Wertschätzung der Deutschen, 37% sehen die Beziehungen zu USA als wichtig, 36% zu China. Wie ist das denn in den USA eigentlich aufgenommen worden?
Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das wurde natürlich irgendwo zur Kenntnis genommen, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jede deutsche Studie oder die deutsche Meinungsumfrage in den USA gewaltige Reaktionen hervorruft.
Wenn wir von dieser Rivalität China-USA sprechen, in diesem Dualismus, wo sollten sich Ihrer Meinung nach die Europäer positionieren? Wo müssen sie sich positionieren? Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat mal geschrieben, Europa muss sich der bipolaren Logik entziehen. Also entweder oder, das geht eben gerade nicht, sondern, wie es heißt, supranationale Geopolitik betreiben. Was heißt das praktisch?
Das heißt praktisch, das, was eine Zeit lang unter Autonomie oder europäische Souveränität, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, gelaufen ist, dass Europa in der Lage sein muss, die eigenen Interessen, die eigenen Wertvorstellungen durchzusetzen und das notfalls gegen andere Staaten, sei es USA, sei es China. Wir haben andere Vorstellungen in manchen Bereichen, was den Umgang mit Russland oder was die Pipeline angeht oder was den Umgang mit Iran angeht, als die USA. Da haben uns die USA eingeengt. Wir werden andererseits natürlich unter Druck gesetzt von China. Und die Frage ist, wie Europa die eigene Souveränität, den eigenen Handlungsspielraum in dieser Situation bewahren kann. Dass wir weiterhin stärker abhängig sind von den USA, das ist nicht nur im ökonomischen Bereich, das ist natürlich im sicherheitspolitischen Bereich. Deswegen gibt es natürlich diese Vorstellung, gerade auch in Frankreich, da stärkere Autonomie auch im militärischen Bereich zu erreichen. Also Europa wird sich dieser Logik nicht ganz entziehen können, aber wenn Europa sich dieser Logik anschließt, heißt das die Reduzierung der wirtschaftlichen Kontakte zu China. Das fängt natürlich erst bei einem Hightech an, bei Herstellung von Maschinen für Halbleiter und was weiß ich, was da im höheren Technologiebereich aus Europa kommt, was die USA gerne eingeschränkt sehen wollen. Das hieße, sich stärker auf den amerikanischen Markt zu konzentrieren, was ein Problem ist. Die USA schotten sich ab, der Protektionismus wächst in den USA. Das heißt, Europa ist sozusagen eher auf sich selbst zurückgeworfen. Und für Deutschland als exportorientierte Nation hat natürlich diese Entwicklung der Deglobalisierung, die sich ja abzeichnet, gravierende Auswirkungen. Das sollte man nicht unterschätzen, denke ich.
Frau Ulbeck, denn Sie sagen andererseits in Ihrem Buch auch, die Kommunistische Partei, die teilt die Welt in Freund und Feind. Da kann man sich nicht supranational raushalten. Muss man sich entscheiden für die eine oder andere Seite? Was ist Ihre Meinung?
Ich will gar nicht mal dafür plädieren, dass man sämtliche Kontakte zu China abbrechen sollte. Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass man eine besser fundierte, eine besser informierte China-Politik macht. Das heißt, dass man sich ernsthaft mit den Zielen der Kommunistischen Partei China auseinandersetzt, dass man sich ernsthafter damit auseinandersetzt, wie die Partei in ihrem direkten Einflussbereich agiert, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, welche Kanäle sie auch hat, um auf ihre eigenen Unternehmen einzuwirken und dass man dann nochmal schaut, wie viel von dem, was die KP eigentlich möchte, tatsächlich im europäischen Interesse ist und wie viel davon tatsächlich extrem gegen europäische Interessen ist und sich dann nochmal neu aufstellt und neu überlegt, ja, das ja, nein, das nicht. Das schon, das geht auf gar keinen Fall, dass man einfach mit einer besseren Informationslage an die ganze Sache rangeht.
Im September gibt es den Gipfel in Leipzig, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft dann innehat, China, Europa. Wie wichtig ist eigentlich dieser Gipfel für China? Wie wird der betrachtet?
Das spielt jetzt in der tagespolitischen Berichterstattung keine große Rolle, aber wenn man mit Leuten spricht, die hier politisch aktiv sind, ist es schon so, dass man da große Erwartungen reinsetzt, auch wenn es diesen Gipfel, wenn überhaupt, ja wohl nur digital geben wird erstmal. Klar ist, egal was aus europäischer Sicht rauskommen wird, China wird das Ganze als Riesenerfolg verkaufen, wird sagen, schaut her, wir haben es geschafft, mit Europa diesen und jenen Kompromiss zu finden, dieses und jene Abkommen zu treffen. Ich glaube, wir müssen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, natürlich aus chinesischer Perspektive, aber als europäischer Staatsbürger, sage ich mal, müssen wir einfach schauen, dass wir in Europa eine eigene Meinung hinbekommen zu uns selber erstmal. Was wollen wir als Europäer überhaupt sein? Und dann auch durchaus keine Angst haben, anderen Akteuren, seien es die USA oder auch China, zu sagen, ja, wir sind ein bunter Haufen. Ja, bei uns wird manchmal gefetzt und diskutiert, aber das gehört zum Grundprinzip dazu. Das ist ja auch ein Vorteil, dass wir diese Dynamik haben und diese Buntheit haben und diese diskussionsfreudige Zivilgesellschaft haben. Und dann kann man mit Selbstbewusstsein auch China und auch den USA übrigens, denke ich, gut gegenübertreten.
Peter Rudolph, was würden Sie voraussagen? Was wird die Rolle, Position, das Gewicht der USA am Ende sein in dieser Rivalität?
Oh, ich mache nie Voraussagen als Politikwissenschaftler. Wir haben das Thema ja schon gehabt, Voraussagen. Das Gewicht, also die USA, wenn man den jetzigen Trend nach verlängert, dann wird diese Konfrontation sich verstärken, egal ob Trump wiedergewählt wird oder ob Biden Präsident wird. Unter Biden würde ich erwarten, dass er stärker versucht, auf die Europäer zuzugehen, da eine gemeinsame Politik gegenüber China zu entwickeln, die Europäer stärker ins Boot zu holen. Das hat Trump in der Form nie versucht, was auch wieder erstaunlich ist. Aber passt offenbar nicht in seine Richtung. Also dieser Konflikt zwischen USA und China, ich habe ihn mal als Weltkonflikt bezeichnet, als strukturellen Weltkonflikt, wird uns erhalten bleiben. Hat so viele Dimensionen, das ist eben, wer ist die Nummer eins, Statusfragen, das Sicherheitsdilemma im südchinesischen Meer, aber auch im nuklearen Bereich, das wird sich verschärfen. Es gibt die ideologische Differenz, ist jetzt nicht meines Erachtens nicht eine gewaltige Systemkonkurrenz, aber es ist die ideologische Differenz, die natürlich stärker in den Vordergrund drücken wird, auch in Europa, nicht nur in den USA. Und dann gibt es halt diese globale und regionale Einflussrivalität, die sich vor allem im technologischen Bereich abspielt, aber die sich auch bis hin zur Arktis hinaus ausweitet. Also Europa wird sich dem nicht entziehen können, insofern gewisses Selbstbewusstsein gegenüber den USA, da würde ich mich anschließen, gegenüber China natürlich auch, zu wissen, was wollen wir von China, wo können wir die USA unterstützen, wo haben wir andere Interessen, wie können wir vermitteln. Aber natürlich wird Europa eher immer auf Seite der USA stehen müssen. So sind die Dinge. Europa ist kein einheitlicher Akteur, ist sicherheitspolitisch abhängig, gerade auch osteuropäische Staaten sehen diese Abhängigkeit von den USA. Das passt manchmal nicht zu ihrer China-Politik, aber gut. Also dieser Konflikt wird bleiben und die Frage ist, wie fügen wir uns da ein und wie können wir eigene Positionen vertreten?
Drache gegen Stars and Stripes, die Rivalen China und USA. Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Dr. Peter Rudolph, Amerika-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Steffen Wurzel, ARD-Hörfunk-Korrespondent in China und Mareike Ohlberg, sie ist China-Expertin beim German Marshall Fund.